Ja, wir haben uns vorgenommen, heute die Gesundheit im Kapitalismus mal uns vorzunehmen. Gesundheit ist ja ein kostbares Gut, weshalb man sich zu jeder Gelegenheit, zum Beispiel zum neuen Jahr, also übermorgen, vor allem Gesundheit wünscht. Oder wenn im alten Jahr mal wieder alles schiefgelaufen ist, mit dem Seufzer, Hauptsache gesund, Trost zuspricht. Bloß, was ist es eigentlich, Gesundheit? Zunächst einmal nichts anderes als das ganz normale körperliche Funktionieren. Es ist nicht mehr und nicht weniger als die Voraussetzung für fast alles Weitere, was der Mensch so vorhat. Eben bloße Voraussetzung für die Interessen, denen er nachgehen will, und für Notwendigkeiten, denen er nachkommen muss. Also für sich genommen noch nichts, was das Leben angenehm oder sorglos machen würde. Aber für die Verfolgung seiner Interessen und Notwendigkeiten ist jeder darauf angewiesen, gesund zu sein. Das sieht auch der Staat so. Genau deshalb hat er in seiner Abteilung für Soziales ein umfangreiches und flächendeckendes Gesundheitswesen eingerichtet, das sich um die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit seiner Bevölkerung kümmert. Um dieses Gesundheitswesen, das haben sicherlich alle Leute mitbekommen, die uns zuhören, gibt es in der Öffentlichkeit ständige und in letzter Zeit immer heftigere Diskussionen. Lauter Kritiker melden sich da zu Wort. Allen voran die Sozialpolitiker selbst, die Krankenkassen, aber auch die Ärzte und Pfleger und nicht zuletzt diejenigen, um deren Gesundheit es geht, also die Beitragszahler und die Patienten. Und alle haben sie eine ziemlich schlechte Meinung über den Zustand, die Leistungen und die Kosten des Gesundheitswesens und bemühen sich um konstruktive Vorschläge, es, also das Gesundheitswesen, zu verbessern. Dem wollen wir uns in unserer heutigen Sendung nicht anschließen, sondern mal ganz marxistisch unmodern der Frage nachgehen, was es mit einem staatlich gemanagten Gesundheitswesen auf sich hat und welche Interessen an und mit der Gesundheit da zum Tragen kommen. Folgende Punkte wollen wir besprechen. Erstens, wir wollen erklären, warum bei Gesundheit bei uns ist immer hier ein Synonym für in einer kapitalistischen Wirtschaft, also warum Gesundheit bei uns tatsächlich ein Staatsanliegen ist. Denn mit seinem Gesundheitswesen will der Staat, dass alle Bürger mit medizinischen Leistungen versorgt werden. Er verbietet sich hier sogar einmal ausnahmsweise die im Kapitalismus sonst übliche Sortierung der Leute nach ihrem Geldbeutel. Denn er hat ein Interesse an einem gesunden Volk. Zweitens, also zweiter Punkt unserer Besprechung, die Bezahlung des Gesundheitswesens. Nach dieser Seite macht nämlich der Staat keine Ausnahme vom Prinzip des kapitalistischen Wirtschaftens. Alles hat seinen Preis. Allerdings, den Krankheitsfall könnte die große Mehrheit der normal verdienenden Menschen schlicht und einfach nicht bezahlen. Deshalb hat sich der Staat zwecks Geldbeschaffung für das Gesundheitswesen eine prima sozialstaatliche Zwangseinrichtung als Lösung des Problems ausgedacht. Drittens. Die Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen und den entsprechenden Sachmitteln ist der dritte Punkt, den wir besprechen wollen. Diese Versorgung wird auf staatlichen Beschluss von privat wirtschaftenden Anbietern geleistet, also von Ärzten, Apothekern, Pharmafirmen und so weiter, die mit der Herstellung von Gesundheit ein Einkommen bzw. eine Kapitalrendite erzielen sollen. Das funktioniert allerdings nicht einfach nach dem Prinzip der freien Konkurrenz. Nach diesem Prinzip würde nämlich keine Versorgung zustande kommen. Da ist sich der Staat ausnahmsweise mal ganz sicher. Deshalb klären wir auch noch den vierten Punkt. Während die Anbieter im Gesundheitssektor mit sämtlichen Fortschritten der Medizin auf die Menschheit losgehen und sich mit den Krankenkassen um die Verteilung der Gelder streiten, wird das Volk, um dessen Gesundheit sich das alles dreht, überhaupt nicht gesünder. Eher das Gegenteil ist der Fall. Dafür müssen sich die kranken und gesunden Beitragszahler von den ständigen, zuständigen Politikern und Experten den Vorwurf anhören, ihr mit euren Ansprüchen, ihr treibt die Gesundheitskassen in den Ruin. Deshalb ist die Gesundheitspolitik auch Dauerthema in der Öffentlichkeit, weshalb wir noch einen fünften Punkt anschließen, nämlich die Reform des Gesundheitswesens zwecks Kostendämpfung. Nicht erst die letzten Beschlüsse zum Gesundheitsfonds, der übrigens übermorgen, also zum 01.01.2009, Gesetzeskraft erlangt, geben Auskunft darüber, wer von Kosten entlastet, wer mit zusätzlichen Kosten belastet wird. Da unterscheidet der Staat dann doch wieder zwischen seinen Bürgern erster und zweiter Klasse. Wir kommen also jetzt zum ersten Punkt. Der Staat kümmert sich um die Volksgesundheit.
Gut, und dazu rede ich jetzt erstmal einige Worte. Der Staat kümmert sich um die Volksgesundheit, das ist wirklich wahr. Denn mit der Organisation eines allgemeinen und flächendeckenden medizinischen Versorgungswesens und mit der Zuteilung von Rechtsansprüchen auf medizinische Betreuung zeigt der bürgerliche Staat, dass er tatsächlich ein handfestes Interesse an der Leistungsfähigkeit seiner Bevölkerung hat. Also das heißt, die Arten und Weisen aus vorbürgerlichen Zeiten, mit denen Krankheit und Gesundheit umzugehen, die hat der moderne bürgerliche Staat längst hinter sich gelassen. Er überlässt die Versorgung, die Pflege und die medizinische Behandlung seiner Kranken nämlich grundsätzlich nicht einfach irgendwelchen freischaffenden Medizinmännern, irgendwelchen Heilkünstlern oder Quacksalbern, sondern er kümmert sich an zum Beispiel Universitäten und in Forschungsinstituten um den Fortschritt einer modernen, naturwissenschaftlich orientierten, fundierten sogar Medizin. Dann regelt er die Ausbildung und die Zulassung der Ärzte und des Pflegepersonals. Er überlässt auch auf der anderen Seite die Krankenpflege nicht den Familien oder kirchlichen Almosen oder dem privaten Vermögen des Einzelnen. Stattdessen installiert er ein flächendeckendes Betreuungswesen für alle Bürger. Kurz, er nimmt es ernst, dass tatsächlich der Gesundheitszustand der Leute ihre Reproduktionsbedingung ist. Also das heißt, der Staat nimmt es ernst, dass Gesundheit unerlässlich ist für jeden, der in seiner Gesellschaft in der marktwirtschaftlichen Konkurrenz bestehen will bzw. muss. Diese Marktwirtschaft hat der Staat seinen Bürgern schließlich auch eingerichtet und da weiß er, wie es dazu geht und worum es da geht. Also, egal an welcher Stelle der einzelne Bürger in der Konkurrenz seinen Platz hat oder seinen Lebenskampf bestreitet, ob zum Beispiel als Manager, als Beamter, als Hausfrau, als Arbeiter oder Arbeitsloser, für das Überleben jedes Einzelnen und damit, und das ist der Witz, für das Funktionieren des Ganzen, ist Gesundheit unerlässlich. Und genau dieses hat der Staat im Auge, wenn er die Gesundheit organisiert. Er selbst als Staat hat an einem leistungsfähigen, das heißt marktwirtschaftlich brauchbaren Volk, ein materielles Eigeninteresse. Seine eigene Teilhabe, also die Teilhabe des Staates am Reichtum der Gesellschaft, hängt am wirtschaftlichen Wachstum und damit an der Produktivität seines Volkes. Also, das ist der Grund dafür, dass er sich zuständig macht für das Interesse aller Schichten und Klassen seiner Gesellschaft an einer erfolgreichen Bewältigung der marktwirtschaftlichen Existenzbedingungen. So ähnlich wie auch bei anderen allgemeinen Voraussetzungen für die Konkurrenztüchtigkeit seiner Bürger, zum Beispiel bei Bildung und Mobilität, so erhebt er die Gesundheit seiner Bürger zum Gegenstand seiner politischen Sorge und Verantwortung. Und das ist jetzt die Pointe sozusagen, gerade in dem der moderne Klassenstaat Gesundheit für, nein, das ist jetzt erstmal, in dem der moderne Sozialstaat Gesundheit für alle will, sorgt er dafür, dass in seiner Klassengesellschaft an jeder Stelle genügend funktionsfähige Individuen, einschließlich Nachschub und Reserve, zur Verfügung stehen.
Also aus Interesse an einem insgesamt gesunden Volk besteht der Staat in seinem Gesundheitswesen auf sozialer Gleichheit. Er sortiert die Klienten nicht nach ihrem Erfolg oder Misserfolg in der Konkurrenz oder nach ihrer Nützlichkeit für das Gemeinwesen. Er macht den Anspruch auf medizinische Versorgung grundsätzlich nicht davon abhängig, aus welchem Grund jemand ärztliche Hilfe braucht. Ob man sich seinen Gesundheitsschaden beim Fußballspielen oder beim Fensterputzen zugezogen hat. Ob man durchs Rauchen, durchs Saufen oder bei der Arbeit krank geworden ist. Es wird niemand von der notwendigen medizinischen Behandlung ausgeschlossen. Bei Unfällen kommt der Notarzt, ohne dass vorher angefragt wird, ob das Opfer auch bezahlen kann. Alle Kinder werden untersucht und geimpft. Ob jemand gut oder schlecht oder gar nichts verdient, ob Arbeitsloser oder Sozialhilfeempfänger. Alle Bürger haben grundsätzlich den gleichen Anspruch auf medizinische Leistungen, auch auf teure. Wenn etwas medizinisch notwendig ist, sind die Kosten kein Gegenargument. Der Staat macht ja auch richtig Reklame dafür und lobt sich bzw. sein Gesundheitswesen, wie zum Beispiel neulich in einer Anzeige in der FAZ, es war, glaube ich, sogar eine ganze Anzeigenserie. Da war eine Preisliste für diverse medizinische Leistungen abgebildet, zum Beispiel Kosten einer Knochenmarkstransplantation 97.000 Euro, Kosten für ein künstliches Hüftgelenk 15.000 Euro, staatlicher Stempel darüber bezahlt. Recht aufschlussreich, diese Anzeige. Unvoreingenommen besehen scheint zwischen anständigen Gesundheitsleistungen und dem Geld, das sie kosten, ein, sagen wir mal noch ganz zurückhaltend, ein Spannungsverhältnis zu bestehen. Das Gesundmachen von Kranken ist gar kein Standpunkt, der sich schlicht von selbst versteht. Geld scheint einen Einwand gegen sachlich verfügbare Heilmittel zu begründen. Das muss einen als Insasse einer Marktwirtschaft ja auch nicht verwundern. Geld bedeutet schließlich nicht bloß Zugang zu Gütern, sondern auch Ausschluss von Nötigem und Nützlichem für den, der das Geld nicht hat. Für diese Zweideutigkeit der Geldrechnung in seinem Inserat interessiert sich das Ministerium selbstverständlich nicht, sondern macht daraus eine eindeutige Werbebotschaft fürs deutsche Gesundheitswesen. Die 97.000 Euro sind kein Einwand gegen die Verabreichung der Knochenmarktransplantation. Bei der Gesundheit soll ausnahmsweise das Geld kein Ausschlussgrund von einem benötigten Gebrauchswert sein. Die Botschaft kommt rüber: Ein normaler Mensch könnte sich das niemals leisten, aber der Sozialstaat leistet sich das. Dem ist unsere Gesundheit das wert. Sogar der wirtschaftlich gar nicht mehr nützliche 80-Jährige hat Anspruch auf Gebiss- und Hüftprothese. Zwar ist der Gesichtspunkt der Nützlichkeit, also ob sich das teure Hüftgelenk bei den 80-Jährigen überhaupt noch lohnt, dem politischen Sachverstand und der berechnenden bürgerlichen Moral eigentlich überhaupt nichts Fremdes. Im Gegenteil, überall sonst in der Gesellschaft ist dieser Gesichtspunkt das herrschende Prinzip. Was lohnt sich nicht? Nur Ausgaben, die sich lohnen, sind gerechtfertigt. Aber genauso eine Überlegung, einen gesetzlich definierten Rassismus, der ad personam gesundheitliche Zuwendungen bzw. deren Ausschluss nach Maßgabe ihrer Nützlichkeit dekretiert, verbietet der Sozialstaat sich und allen anderen ausdrücklich.
Ja, der erste Auftrag an das medizinische Versorgungswesen lautet also: Es soll die Behandlung der Kranken ohne Ansehen der Person, ausschließlich nach dem medizinisch Notwendigen und Möglichen bewerkstelligen oder, wie die Mediziner sich ausdrücken, ego artis handeln, einzig nach den Regeln der medizinischen Kunstfertigkeit. Es ist klar, das ging ja schon aus der Ansage hervor, das hat seinen Preis, wie jede Dienstleistung, wie jede Ware in der Marktwirtschaft. Deshalb nochmal explizit die Erinnerung an die Anzeige des Ministeriums. Die hat es ja noch mit ihrem Selbstlob angedeutet. Dass die Krankenkasse auch teure Heilmittel bezahlt, ist Ausnahme genug. Die allgemeingültig gemachte marktwirtschaftliche Regel, dass vor dem Gebrauch jedes nützlichen Dings oder Dienst erst dessen Eigentümer zu einem geldwerten Vorteil kommt, macht auch ansonsten vor dem sogenannten höchsten Gut Gesundheit nicht Halt. Damit kommt jetzt allerdings ein völlig anderer Gesichtspunkt in die Sache hinein, der sich keineswegs wie selbstverständlich aus dem Gebrauchswert Gesundheit ergibt. Die Leistungen von Ärzten, Apothekern und Krankenhäusern sind in Geld besifferte Dienstleistungen. Die Produkte der Pharmaproduzenten und die Herstellung der medizinischen Gerätschaften sind Waren. Wenn das Gut Gesundheit vorhanden sein soll, muss es nach marktwirtschaftlichem Brauch bezahlt werden. Daraus folgt dann ein dickes Aber, das dem Staat sehr geläufig ist. Schließlich kennt er ja die Gesellschaft, über die er regiert. Die normal verdienenden Leute könnten die hohen Kosten für die Gesundheitsversorgung von ihrem Lohn gar nicht aufbringen. Die normalen Löhne und Gehälter reichen einfach nicht dafür. Die Leute können sich die Preise für die Gesundheitsversorgung im Grunde nicht leisten. Trotzdem sollen sie die Preise bezahlen. Wie wird das organisiert, ist die nächste Frage, die wir jetzt beantworten wollen.
Wir sind heute bei dem Thema Gesundheit im Kapitalismus und bei dem ersten Punkt haben wir abgehandelt, wie sich der Staat um die Volksgesundheit kümmert. Und Micke hat in seinem letzten Punkt ja dargelegt, dass die normalen Löhne und Gehälter nicht ausreichen, um das, was der Staat sich vornimmt, sich um die Volksgesundheit zu kümmern, auch ausreicht. Wie organisiert dann der Staat die Geldbeschaffung für sein Gesundheitswesen? Wenn die individuelle Zahlungsfähigkeit des Einzelnen das nicht leisten kann, soll die kollektive Kaufkraft aller Lohn- und Gehaltsempfänger zusammengenommen das hinkriegen. Der Staat verpflichtet seine Bürger also darauf, sich und ihre Familien für den Krankheitsfall zu versichern. Ein staatlich verordnetes Zwangssparen also. Dabei unterscheidet der Staat dann zwischen den unterschiedlich hohen Einkommen seiner Bürger. Den Selbstständigen und Besserverdienenden, wer zu denen zählt, wird qua Beitragsbemessungsgrenze, wie das Ding heißt, immer wieder neu definiert, wird die Freiheit gelassen, sich privat gegen die Kosten der medizinischen Gesundheitspflege und eines Krankheitsfalles abzusichern. Geschäftstüchtige Versicherungsunternehmen betreuen diesen Markt gerne, indem sie ihr Risiko für jeden Einzelfall gut durchkalkulieren. So werden in diesem Sektor Verträge abgeschlossen, die aufgrund freier Beitragsgestaltung für die Versicherungsunternehmen gewinnbringend sind und auch den diversen Anbietern der Gesundheitsdienstleistungen erweiterte Abrechnungsmöglichkeiten verschaffen. Es gibt also dafür höhere Einkünfte, obwohl gleiche Leistungen geboten werden. Bei den abhängig beschäftigten Normal- und Schlechterverdienern, also dem größten Teil der Arbeiter und Angestellten, geht der Staat von vornherein davon aus, dass sie das Geld für solche kostendeckenden und gewinnbringenden Versicherungsprämien kaum übrig haben und deshalb überlässt er es auch nicht dem freien Willen des Einzelnen, ob sie diese zahlen. Für diese große Mehrheit der Gesellschaft organisiert der Staat zwangsläufig Nachhilfe, um sich in ein ausreichendes Versicherungsverhältnis einzukaufen. Für sie hat der Sozialstaat die gesetzliche Krankenversicherung eingerichtet, in der man pflichtversichert ist. Dabei handelt es sich um ein staatlich verordnetes Zwangssparen, für das ein prozentualer Anteil vom Bruttoarbeitsentgelt abgezogen wird, praktischerweise gleich an der Quelle. Das heißt, dass man das Geld zwar als Brutto auf seinem Gehaltszettel betrachten kann, es aber gar nicht erst in die Finger bzw. ins Portemonnaie bekommt, damit niemand in Versuchung gerät, es für andere Notwendigkeiten auszugeben. Das Soziale an der Sozialstaatsgroßtat Gesundheitswesen besteht also zuallererst darin, dass die Beitragspflichtigen, also die Klasse, die von Lohnarbeit leben muss, vom Staat per Umverteilung innerhalb dieser zu einer finanziellen Zwangsgemeinschaft formiert werden. Zwecks Verabreichung eines moralischen Gütesiegels kann man dieses sozialstaatlich verfügte Zwangsverhältnis auch als Solidargemeinschaft benamsen, auch wenn es der Sache nach alles andere als eine auf freiwillige Einsicht eingegangene Zwangsgemeinschaft darstellt.
Doch damit ist es noch nicht genug mit dieser sogenannten Solidargemeinschaft. Der deutsche Sozialstaat hat das Zwangssparen der Arbeitnehmer noch dadurch erweitert, dass beim Arbeitgeber eine gleich große Summe zusätzlich zum nominellen Bruttolohn eingezogen wird. Mit dieser Bezahlungsform, Arbeitnehmer und Arbeitgeberanteil zusammen bilden den Krankenkassenbeitrag, würdigt der Sozialstaat äußerst gerecht den Umstand, dass die Unternehmer als Nutznießer der gesellschaftlichen Arbeitskraft auch an den Kosten beteiligt sein sollen. Und der Staat verspricht sich von dieser wahrgemachten Ideologie einer geteilten Last, also als ob das eine harmonische Kooperation der gegensätzlichen Interessen von Unternehmern und Lohnabhängigen wäre, einen Anhaltspunkt dafür, dass die Letzteren das sozusagen als sozialen Friedensbeitrag zu schätzen wissen. Das wird von den Lobbyisten der anderen Seite, also der Unternehmer, wiederum gern zum Anlass genommen, die in Deutschland nach Kapitalistenmeinung viel zu hohen Lohnnebenkosten zu beklagen. So als ob diese Kosten noch zusätzlich zum Lohn zu bezahlen seien, wo die Arbeitskräfte doch eigentlich mit dem Nettolohn schon ausreichend bedient wären. Der Sache nach sind beide Lohnanteile zusammen nichts anderes als eben genau die Lohnkosten, die ein Unternehmen dafür eben aufzubringen hat, dass seine Arbeitsmannschaft jeden Tag zur Benutzung für den Betriebsbeginn wieder auf der Matte stehen haben will. Der staatliche Beschluss, die sogenannten Nebenkosten des Arbeitslohns als Eigen- oder quasi Eigentum des Arbeitgebers zu definieren, dass dieser dann denen sozusagen spendiert, dieser Kunstgriff aus dem Reich der gepflegten Ideologie der sozialen Gerechtigkeit entfaltet durchaus eine ziemliche Produktivkraft in Sachen Lohnsenkung. Davon wird dann später im Kapitel Gesundheitsreform noch ausgiebig die Rede sein müssen. Aber jetzt erstmal zusammengefasst dieser zweite Punkt, Geldbeschaffung für das Gesundheitswesen. Der Sozialstaat verschafft seinem Gesundheitswesen mit dem Zugriffsrecht auf beachtliche Teile der nationalen Lohneinkünfte die eben erforderliche Finanzbasis dafür. Mit den gesammelten Geldern, also mit den Beiträgen aller Krankenversicherten, haben die im Gesundheitssektor tätigen Anbieter, Ärzte, Mittelhersteller im staatlichen Auftrag jetzt eben für Gesundheit zu sorgen. Und, jetzt kommt das Zweite dazu, das ist da die Pointe, in Erfüllung dieser Aufgabe, das ist nämlich auch Staatsauftrag, sollen sie als private Wirtschaftssubjekte zu Potte kommen. Sie sollen also mit ihren Dienstleistungen und Warenangebote sich ein Einkommen bzw. eine Rendite erwirtschaften. Das beides zusammen geht nicht ganz ohne Widersprüche ab und die erfordern schon wieder staatliches Regulieren. Also kommen wir zum Punkt 3. Gesundheit ist ein Geschäft, allerdings ein Geschäft ganz besonderer Art.
Nach Punkt 1, was ist Gesundheit im Kapitalismus und warum ist es ein Staatsanliegen? Und Punkt 2, der Bezahlung des Gesundheitswesens und wie der Staat sich dafür die Geldmittel beschafft. Nun zu Punkt 3, Gesundheit ist ein Geschäft und zwar ein Geschäft besonderer Art. So viel ist klar. Mit jeder einzelnen Dienstleistung in der Arztpraxis, im Krankenhaus, in der Apotheke, mit jedem produzierten Herzkatheter, Gebiss und Rollstuhl und natürlich auch mit jedem von der Pharmaindustrie hergestellten Medikament soll ein Einkommen erzielt bzw. Gewinn gemacht werden. Warum sollte auch ausgerechnet im Gesundheitswesen ein anderer als der kapitalistische Zweck des Geldverdienens gelten? Mit einem gesunden, florierenden Mittelstand aus Ärzten, Apothekern und anderen Dienstleistern im Gesundheitswesen und daneben renditestarken Großunternehmen im Klinikbereich, in der Pharma- und Medizintechnikbranche. Diese Klein- und Großunternehmen sollen die notwendigen medizinischen Leistungen für die Sicherung der Volksgesundheit erbringen, und zwar so erbringen, dass sie damit ihr Einkommen bzw. ihre Rendite erwirtschaften. Das ist für die Anbieter natürlich keine unlösbare Aufgabe. Dementsprechend finden sich in den dortigen kleinen bis mittelgroßen Unternehmen erstens schon einmal so ziemlich die gleichen internen Arbeits- und Einkommensstrukturen wie in anderen Betrieben auch. Die Chefs, also die akademisch ausgebildeten Verantwortungsträger und Doktoren, beanspruchen, wie selbstverständlich, das Recht auf eine anständige, manchmal sogar hochanständige Vergütung für sich. Untergeordnete Pflege- und Hilfskräfte dagegen werden zu eher proletarischen Löhnen bezahlt und ausgenutzt. Bei der Gestaltung ihrer medizinischen Leistungen folgen die Ärzte, egal ob sie im Krankenhaus tätig sind oder in ihrer eigenen Praxis, dem Staatsauftrag, die Behandlung ihrer Patienten gemäß den Regeln der ärztlichen Kunst zu vollziehen. Dabei sind sie nur ihrem ärztlichen Gewissen verpflichtet. Der Staat seinerseits verpflichtet sich, ihnen da nicht reinzureden. Das ist die dem Berufsstand grundsätzlich zugestandene Therapiefreiheit, die sicherstellen soll, dass es bei der Behandlung ausschließlich um medizinische Gesichtspunkte geht. Als privatwirtschaftlich tätige und rechnende Unternehmer, auch das sind sie ja sozusagen im Staatsauftrag, haben die Ärzte allerdings nicht nur an das medizinisch Notwendige und Zweckmäßige zu denken, sondern sie müssen genauso auch auf die damit zu erzielende Vergütung schauen. Systembedingt haben sie nicht nur ein ärztliches Gewissen, sondern auch eine betriebswirtschaftliche Verantwortung. Die letztere gebietet ihnen zwangsläufig, rationell zu wirtschaften. Rationell eben im Sinne der marktwirtschaftlichen Regel der Kostenminimierung und Ertragsmaximierung. Und diese Regel ist alles andere als deckungsgleich mit dem Standpunkt vernünftiger Gesundheitsbetreuung. Das ist nur allzu oft mit dem Behandlungsaufwand, den ein Patient eigentlich bräuchte, nicht gut zu vereinbaren. So kommt es mit einiger Notwendigkeit zu den bekannten unguten Zuständen, zum Beispiel in der Arztpraxis, wo der Doktor eine möglichst große Zahl von Patienten in gerade noch vertretbar kurzer Zeit abfertigt. Oder es wird, was auch immer mal wieder passiert, die ein oder andere Untersuchung eher mit dem Hintergedanken an die Abrechnung als aus Gründen der medizinischen Notwendigkeit durchgeführt. Besonders der medizinische Gerätepark, den vor allem Großpraxen und Krankenhäuser unterhalten, lässt den ökonomischen Sachzwang wachsen, die teuren Maschinen durch ihre vermehrte Anwendung bezahlt zu machen. So ist mit der Therapiefreiheit, die der Gesetzgeber den Ärzten wegen seines Interesses an Gesundheitsversorgung einräumt, eine Grauzone etabliert, in der die Unterscheidung zwischen medizinischer und ökonomischer Notwendigkeit nicht genau festgelegt und nie hundertprozentig nachzuvollziehen ist. Als Ansporn für den Geschäftssinn der Ärzte funktioniert sie aber allemal.
Gut, die andere Abteilung, die pharmazeutische und die medizintechnische Industrie, die nimmt im Konzert der Gesundheitsanbieter aus gutem Grund eine Sonderstellung ein. Das will ich jetzt noch mal kurz beleuchten. Als international agierende Großunternehmen sind diese Unternehmen, diese Kapitale am Standort Deutschland bedeutende Bestandteile der nationalen Wirtschaft. Und sie gehören zu den Aushängeschildern des deutschen Unternehmertums. Damit macht sich der Staat zunutze, dass der in Kapitel 1 gekennzeichnete Standpunkt, nämlich der Standpunkt, Marktwirtschaft braucht ein Gesundheitswesen, in vielen Nationen der globalen Marktwirtschaft praktiziert wird, mal mehr, mal weniger, insgesamt aber in einem Umfang, dass die dadurch generierte weltweite Kaufkraft der medizinischen und Pharmaindustrie jedenfalls in ein paar Vorzugsstaaten wie dem unseren und anderen entwickelten Industriestaaten der Weltwirtschaft den Rang einer Schlüsselindustrie verleiht. Schlüssel bedeutet Schlüssel für die nationale Durchsetzung in der Weltmarktkonkurrenz. Das heißt, diese Unternehmen, also pharmazeutische Industrie und medizintechnische Industrie, alle großen Geräte zur Diagnose und zur Behandlung, die man ja aus dem Krankenhaus und aus großen Arztpraxen kennt, die sind diejenigen Branchen, die Erfolg haben, die in großem Stil weltweit und damit eben auch bei uns investieren, die stehen für Kapitalwachstum. Und genau deshalb ist eben diese besondere Sparte des Gesundheitsversorgungswesens, also diese Anbieter, Pharmahersteller, Technikhersteller, diese Wachstumsbranche ist hierzulande mit ihren Profiten und Renditen politisch gewollt, gewünscht und natürlich eben auch anerkannt. So weit, so gut. Jetzt neuer Gedanke. Einfach als freigesetzte Konkurrenz, wie das in allen anderen Wirtschaftszweigen bei uns üblich ist, so läuft das Geschäft mit der Gesundheit nicht ganz ab. Denn der Staat regelt den Zugriff auf die Gelder der Versicherten. Das heißt, diese Beitragsmilliarden, die bei den Krankenkassen angesammelt sind, sind nicht einfach ein frei zugänglicher Topf oder so eine Art Selbstbedienungsladen, aus dem sich Ärzte und Pharmahersteller nach ihrem eigenen Kalkül oder nach der Marktmacht, die sie so erringen können, bedienen könnten. Es gibt stattdessen politisch regulierte Preise, die den staatlich, das ist jetzt das Besondere, die den staatlich eingerichteten Widerspruch einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und einer Sphäre kapitalistischer Bereicherung miteinander versöhnen sollen. Gut, also zum Beispiel, wie sieht das aus? Die Ärzte. Die Ärzte dürfen für ihre Leistung eben nicht jeden Preis verlangen, den sie am Markt durchsetzen könnten, denn die Preise sind, wie schon gesagt, staatlich reguliert. Sie sind über Abrechnungsziffern gesetzlich festgelegt. Das sieht dann so aus, dass der Arzt für jeden einzelnen Handgriff, für jeden einzelnen Ratschlag, den er dem Patienten gibt, eine Ziffer aufschreiben muss, die jeweils einer festgelegten Geldsumme entspricht. Und die Ärzte müssen also bei der Gestaltung ihrer Rechnung ihre Behandlung in Dutzende von Einzelschritten zerlegen. Darüber klagen die, weil das immer so ein Riesenaufwand ist. Andererseits sollen sie sich dabei aber auch nicht zu sehr beklagen, denn sie können bei dieser Gestaltung der Rechnung auch einiges selber ein bisschen modifizieren und frei gestalten. Zum Beispiel nach Möglichkeit überall besonders erschwerte Bedingungen geltend machen. Das lässt sich dann höher abrechnen. Oder sie lassen zum Beispiel jedes Wort, das sie mit dem Patienten wechseln, als sogenannte ausführliche Beratung in der Rechnung auftauchen.
Ja, neben dem regulierten Abrechnungswesen der Ärzte, was du jetzt ja dargestellt hast, Barbara, erlaubt sich der Staat zumindest seit einigen Jahren auch bei den Pharmaherstellern steuernde Eingriffe in die freie Preisgestaltung. Überall dort, wo nach Ablauf einer bestehenden Preisbindung deutlich billigere Generika, also konkurrierende Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff, auf den Markt kommen, verpflichtet der Staat Ärzte und Apotheker darauf, diese, also die Generika, und nicht das teure Originalprodukt zu verordnen bzw. zu verkaufen. Die Pharmahersteller können damit leben. Sie sehen den Medikamentenmarkt, speziell den deutschen, mit einer überdurchschnittlich attraktiven Gewinnspanne als eine Sphäre mit unerschöpflichem Wachstumspotenzial. Und wo die Konkurrenz tatsächlich die Verkaufspreise drückt, da wird das Geschäft mit den billigeren Produkten über vergrößerte Absatzmengen vorangetrieben. Besonders profitabel für die Pharmafirmen ist aber immer noch die Entwicklung neuer Produkte. Denn jede Neuentwicklung genießt einige Jahre Patentschutz. Der Preis wird dann alleine vom Hersteller bestimmt. Dieses Geschäft beschleunigt die Produktentwicklung ungemein, führt aber auch immer wieder zu vorschnell auf den Markt geworfenen Medikamenten. Schon um zu verhindern, dass die Konkurrenz mit ähnlichen Produkten schneller am Markt ist, muss dann nämlich der Nachweis eines Nutzens für die Gesundheit auch mal mit nur halbfertigen Forschungsergebnissen geführt werden. Damit sind immer wieder Rückrufaktionen nötig. Deshalb sind immer wieder halt die Rückrufaktionen nötig, wenn es sich bei den neu auf den Markt geworfenen Medikamenten zu unerwartet schädlichen Nebenwirkungen kommt. Es gibt aber auch zahlreiche Medikamente, denen ein Nutzen zugeschrieben wird, der nicht auf seriösen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu deren Wirkung basiert. Besonders lukrativ ist es auch für Pharmafirmen, Mittel zur Behandlung der gängigen Volkskrankheiten wie Blutdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schmerzen aller Art immer wieder neu zu komponieren. Um ihr Preismonopol möglichst langfristig auszunutzen, entwickeln die Hersteller jede Menge Einfallsreichtum, wie man das kürzlich in der Zeitung nachlesen konnte. Da werden gängige Medikamente ständig in minimalen Details verändert, sodass der Patentschutz immer wieder verlängert werden kann. Zum Beispiel wurde so auf ein einziges Medikament aufgrund geringfügiger Veränderungen nacheinander 1300 Patente angemeldet, um auf diese Weise den Monopolpreis möglichst lange zu sichern. Ebenfalls in der Zeitung nachzulesen war, dass, ich sage mal in Anführungszeichen, Bestechung der Konkurrenz zu den Geschäftsmitteln der Pharmafirmen gehört. Die Hersteller von Generika lassen sich von konkurrierenden Pharmafirmen mit Millionensummen dafür bezahlen. Also der Monopolist zahlt dem Generika-Hersteller den ihm entgehenden Profit. Dadurch fällt sein Profit ein bisschen, aber er hat immerhin weiter Profit. Er muss also nicht auf den Profit verzichten. Was in letzter Zeit auch immer wieder zu hören ist, dass die Pharma-Riesen die Generika-Hersteller gleich kaufen.
Ja. Also wir haben jetzt schon etliche Punkte über die Gesundheit im Kapitalismus aufs Korn genommen. Ich will vielleicht nochmal drei wichtigen Argumente, die wir bisher schon versucht haben zu erklären, zusammenzufassen. Einerseits, der Staat als Sozialstaat hat ein flächendeckendes Gesundheitswesen eingerichtet. Er stellt sich da auf den Standpunkt, dass sein Volk nicht von den Leistungen einer kompetenten, leistungsfähigen Medizin ausgeschlossen werden sollen. Und dafür hat er einen guten Grund. Er sagt nämlich, das Volk, und das setzt sich, wie vielleicht unsere Hörer ja wissen oder sich zumindest denken können, zusammen aus ganz unterschiedlichen sagen wir mal, Schichten, aber auch Klassen. Das reicht vom Manager bis zum einfachen Hilfsarbeiter. Aber jeder soll ja an seiner Stelle den Dienst für die Nation, für das Wachstum der Wirtschaft leisten. Und da sagt der Staat, ich überlasse es nicht dem Einzelnen, ob er für seine Gesundheit als Voraussetzung für die Dienste, ob er für seine Gesundheit etwas tut oder tun kann. Dabei ist er sich des Problems inne, dass sich die einzelnen Leute, vor allen Dingen die, die in den schlechter verdienenden Schichten sich herumtreiben, diese Leistungen der modernen Medizin gar nicht leisten können, weil auch die medizinischen Leistungen heutzutage eine Frage des Preises sind, die dafür gezahlt werden müssen. Insofern hat der Staat hier zwei Sachen eingerichtet. Erstens ein kollektives Zwangssparen für all diejenigen, die sich individuell eine moderne Medizin nicht leisten können. Und auf der anderen Seite hat er so einen Topf eingerichtet, aus dem dann die Gesundheitsbranche, die Industrie, die sich zusammensetzt aus Ärzten, Apothekern und Pharmaunternehmen, die daraus die Gelder beziehen, mit denen sie dann als Dienstleister an der Gesundheit ihr Einkommen bzw. ihre Rendite beziehen. Ein schöner Widerspruch. Der Widerspruch besteht nämlich darin, dass diese Unternehmen, aber auch die Privatärzte, also die kleineren Unternehmen, wie jeder andere im Kapitalismus zusieht, möglichst viel zu verdienen und diesen Topf, den der Staat eingerichtet hat, möglichst gut auszunutzen. Insofern ist auch schon klar, der eine Widerspruch besteht darin, dass im Gesundheitswesen, also in der Behandlung der Leute, sofern sie denn auf gesundheitliche Dienstleistungen angewiesen sind, immerzu zwei Gesichtspunkte miteinander konkurrieren und in Widerspruch geraten. Der erste Widerspruch ist der, die Entscheidung, was mit einem kranken Menschen gemacht wird, soll sich rein nach medizinischen Gesichtspunkten orientieren, soll rein nach medizinischen Gesichtspunkten erledigt werden. Zum anderen ist es aber auch genauso klar, dass Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und sonstige Unternehmen immerzu bei diesen Dienstleistungen ihre wirtschaftlichen Interessen im Auge haben. Und das versuchen sie, den medizinischen Auftrag und ihren wirtschaftlichen Erfolg zur Deckung zu bringen, sodass dann im Einzelfall sehr oft nicht mehr zu unterscheiden ist, nach welchen Kriterien die Leute genau behandelt werden. Die zweite Sache ist natürlich die, dass die geschäftstüchtigen Ärzte, Krankenhäuser und Pharmaunternehmen sich insofern um den Auftrag Gesundheit bemühen, als dass sie, weil das ihre Verdienstquelle ist, immer wieder neue, zum Beispiel, das war der letzte Punkt, den wir erwähnt haben, immer wieder neue Medikamente einfallen lassen, immer wieder neue Geräte erfinden, um ein neues Mittel auf die Welt, in die Welt der Gesundheit, des Gesundheitswesens zu bringen, um weitere Gelder an sich zu ziehen. Damit werden natürlich die Töpfe, die der Staat eingerichtet hat, also den Topf Gesundheitskasse, wird natürlich arg strapaziert. Das ist einfach nachzuvollziehen. Und insofern komme ich jetzt zum nächsten Punkt, nämlich die Krankenkassen, die eingerichtet, die gesetzlichen Krankenkassen, die der Staat eingerichtet hat. Das sind jetzt diejenigen, die die eingesammelten Versicherungsgelder verwalten sollen und die sich herumschlagen müssen einerseits mit den Ansprüchen der Leute, die krank sind, die gesund werden wollen, und die sie auf der anderen Seite um die geschäftstüchtigen Anstrengungen der Unternehmen gegenüberstehen. Also mal so gesagt, die Krankenkassen, sie haben den gesetzlichen Auftrag, als Kassenwarte die Leistungen für die Versicherten und die Geschäftstätigkeit der Gesundheitsanbieter zu kontrollieren. Mit eigenen medizinischen Experten und Versicherungsmathematikern sollen sie Einnahmen und Ausgaben berechnen, kontrollieren, Beitragserhöhungen fordern, Kostendeckel anschrauben und alles zum Nutzen der Volksgesundheit, wie sie es verstehen. Damit ist natürlich auch ein Dauerkonflikt zwischen Leistungsanbietern und Kassen vorprogrammiert, den jedes der gegensätzlichen Interessen an den verfügbaren Geldsummen, also an den Krankenkassentöpfen, also an diesen Geldtöpfen, tut so, als sei es der Inbegriff des praktisch anerkannten und moralisch bestehenden Ziels Gesundheit. Und jedes dieser Interessen sucht, das Konkurrierende schlecht zu machen, mit den Hinweisen auf egoistische, interessengeleitete Vergehen gegen die Volksgesundheit. Jeder dieser streitenden Interesse hat dafür beim jeweiligen Gegenpart immerzu massig Beispiele parat. An der Faktizität, zumindest in vielen Fällen, ist nicht zu zweifeln. Bloß will niemand daraus den Schluss ziehen, dass die notorischen sogenannten Missstände im Gesundheitswesen systembedingt sind, nämlich im System von Marktwirtschaft und Sozialstaat unvermeidlich. Und weil niemand diese Schlüsse ziehen will, machen wir es jetzt nochmal. Ich will nochmal damit darauf hinweisen, ich nehme an, das wird auch jedem schon, der uns zuhört, ein bisschen klar geworden sein. Wir haben jetzt viel über die Gesundheit und das Gesundheitswesen geredet und jeder fragt sich wahrscheinlich, wo sind denn die Patienten geblieben? Was ist denn eigentlich mit denen? Und hier haben wir dann ein Urteil, das heißt, sie sind die Verfügungsmasse im Streit der gegensätzlichen Parteien, die wir eben benannt haben, nämlich die Gesundheitsanbieter und die Krankenkassen als Verwalter der Kassentöpfe, des Geldes, das zwangseingezogen wird. Was will ich damit sagen? Was unter Gesundheitsversorgung zu verstehen ist, was als notwendig für die Gesundheit gilt, das machen die Leistungsanbieter und die Krankenkassen in einem unauflöslichen Konflikt unter sich aus. Die Kassen sehen sich gezwungen, dem Interesse an größtmöglichen Gelderlösen der Gesundheitsanbieter Grenzen zu setzen. Bestimmte Leistungen und Medikamente werden von der Entstattung ausgeschlossen. Das rechtfertigen die Krankenkassen damit, dass nur medizinisch nicht notwendige Leistungen nicht bezahlt würden. Es ist schon klar, in dieser Begründung steckt natürlich ein großes Stück Heuchelei. Die Unterscheidung, ob oder welche Verordnung oder Behandlung tatsächlich medizinisch überflüssig ist, mag schwierig sein. Den Experten in den Krankenkassen bereitet sie allerdings kein allzu großes Kopfzerbrechen. Denn das Motiv für die Beurteilung ist sehr relativiert durch den außermedizinischen Gesichtspunkt der Kostendämpfung. Und die wird schließlich mit jeder Leistungskürzung erreicht. Man sieht, das Hin und Her zwischen der Gesundheit und ihren Kosten, dass die eingangs erwähnte Zeitungsanzeige des Gesundheitsministeriums, ich erinnere nochmal dran, eine große Zeitungsanzeige in der FAZ, wo zum Beispiel steht, Hüftgelenk 15.000 Euro bezahlt. Also wo das hier so einseitig zugunsten des von ihm organisierten Wesens ausgelegt wird in dieser Anzeige, dieses endlose Hin und Her, das hat durchaus systembedingte Gründe. Auf der Gegenseite kämpfen die Ärzte und Apotheker bzw. ihre kassenärztlichen Vereinigungen und Apothekerkammern, die Krankenhausträger und die Pharmakonzerne gegen die restriktive Ausgangspolitik der Krankenkassen. Dabei haben sie kein Problem damit, der Öffentlichkeit die Arie vorzutragen, dass sie einzig und allein im Interesse der Volksgesundheit mehr verdienen müssen oder umgekehrt, dass ihre angebliche oder tatsächliche Minderbezahlung eine Gefährdung der Volksgesundheit sei.
Naja gut, Micke, das ist jetzt ein ziemliches Ding, was du gesagt hast. Du wolltest anfangen, sagen, wo bleibt eigentlich der Patient und wo ist er denn jetzt geblieben? Also das ist gar nicht so lustig, sondern aufschlussreich. Das war tatsächlich jetzt das Kapitel, das Volk, um dessen Gesundheit es die ganze Zeit geht und der Patient. Das ist unsere Überschrift nach wie vor. Aber zunächst mal hast du ausgeführt, dass all das, was unter Gesundheitsversorgung zu verstehen ist, also was definiert, was es bedeutet, krank zu sein oder was heißt, jemand ist gesund oder jemand ist geheilt oder wird als geheilt entlassen und ähnliches. Da hat ganz offensichtlich der Patient oder der kranke Mensch erstmal gar nicht mitzureden und gar nichts zu sagen, sondern das wird entschieden von ganz anderen Instanzen. Also, wie du ausgeführt hast, das wird sozusagen am grünen Tisch ganz woanders entschieden, in einem Konflikt und Dauergerangel, dass die Krankenkassen mit den Ärzten, mit den Apothekern, den Pharmaherstellern, mit den Krankenhäusern und so weiter ausführen. Also dieses Gerangel, und das ist das Gerangel darum, wer zahlt welche Kosten, wer kriegt welche Vergütungen, welche Gewinnspannen sind bei medizinischen Geräten oder bei Tabletten drin. Dieses Gerangel um Geld, das Volk, um dessen Gesundheitsversorgung es ja geht, wie wir von Anfang an in Punkt 1 auch als staatliches Anliegen klargestellt haben, also die Gesundheitsversorgung, um die das bei dem Volk geht, die ist vollständig subsumiert unter das Gerangel der eben beschriebenen Interessen und Instanzen von Krankenkassen auf der einen Seite und Leistungsanbietern bzw. Warenproduzenten auf der anderen Seite. Und da kann man sich schon denken, dass das Volk mit seinen Sorgen, die es hat, eben hauptsächlich Geldmangel und Krankheit, nicht allzu komfortabel aufgehoben ist. Also um es mal so zugespitzt zu formulieren, der Patient oder als Patient und Beitragszahler ist der Mensch ein Versicherungsfall, so ist es. Und zwar nach den beiden Seiten. Als Beitragszahler wird er für die Kosten des Gesundheitswesens finanziell in die Pflicht genommen. Und da wissen wir mittlerweile, dass das Kosten sind, die einerseits die gesamten Aufwendungen für seine Behandlung und Heilung oder Versorgung beinhalten, auf der anderen Seite oder darin enthalten, besser gesagt, die Gewinne, die mit der Gesundheit gemacht werden. Also es sind nicht einfach bloß, dass man sagt, Behandlungskosten und teuer, sondern Behandlungskosten von Anbietern und Herstellern, die, man kann es auch sagen, nicht schlecht Gewinn machen, beziehungsweise einträglich ihre Praxis bewirtschaften, einträglich ihr Krankenhaus bewirtschaften und natürlich im Bereich jetzt der ganz großen Industrie eine riesige, leistungsfähige Pharmaindustrie am Laufen halten. Das alles sind die Kosten des Gesundheitswesens bei uns. auf der, also das ist die eine Seite, der Mensch ist Beitragszahler, auf der anderen Seite ist der Mensch Patient und, schon gesagt, schon angedeutet, da erhält er für seine Gesundheit die Leistungen zugeteilt, die in diesem Dauerkonflikt und Kleinkrieg zwischen Kassen, Ärzten, Apothekern und Pharmafirmen ausgehandelt werden. Und die entscheiden auch damit, was als angemessen befunden wird für die Gesundheitsversorgung. Das hat natürlich dann die Tendenz, weil es ja ein Streit um Geld ist, die Tendenz, dass die Leistungen, die die Kassen bezahlen, zunehmend eingeschränkt werden. Das ist ein Punkt, der dann im letzten Teil unserer heutigen Sendung über die Gesundheitsreform nochmal extra ausführlich beleuchtet wird. Jetzt aber doch nochmal zu den Patienten. Man merkt schon, die kommen irgendwie ganz wenig vor. Jetzt sage ich tatsächlich mal was zu den Leuten. Die Leute werden mit diesem ganzen modernen, naturwissenschaftlich fundierten und vom Staat flächendeckend eingerichteten Gesundheitswesen tatsächlich nicht gesünder. Nur muss man sich ja auch mal klar machen, die Kranken werden nicht weniger, trotz dieser riesigen Aufwendungen und des ganzen Wesens, das dieses Gesundheitswesen ausmacht. Eins ist klar, natürlich hat diese moderne, naturwissenschaftlich fundierte Medizin mit all ihren Forschungen und Entwicklungen natürlich auch Erfolge, ganz klar, Erfolge zum Beispiel bei der Bekämpfung bestimmter Krankheiten, bei der Eindämmung von Seuchen, die früher ganze Regionen entvölkert haben und denen die Leute halt ausgeliefert waren. Das ist wahr, da hat die Medizin Erfolge, ganz sicher. Andererseits aber muss man feststellen, die Leute werden nicht gesünder. Die heutige Menschheit leidet unter Gebrechen, von denen frühere Generationen eben noch gar keine Ahnung hatten. Und zwar sind es Gebrechen, die halt auf die moderne Art und Weise der Beanspruchung der Gesundheit in modernen, ganz alltäglichen Fabriken und Büros stattfindet. Und da haben eben diese Gebrechen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, moderne Krankheiten wie Allergien durch alle möglichen Umwelteinflüsse, das weiß man ja, dass sich das enorm verbreitet hat, eben durch die ganzen Stoffe, denen die Leute ausgesetzt sind, und zwar nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Privatbereich, in ihrem Privatleben. Dann krankhafte Stressreaktionen, eben auch eine richtige moderne Volkskrankheit als Umgangsweise oder als Reaktion der Leute darauf, wie sie in Konkurrenz und mit Konkurrenzdruck und Zeitdruck und dem Ganzen zu tun haben. Dann auch eine ganz moderne Volkskrankheit, Überernährung, beziehungsweise das Pendant dazu, Bewegungsmangel, auch jetzt nicht einfach bloß, weil die Leute irgendwie immer mehr futtern oder so, sondern auch eine Folge ihres Arbeits- und sozialen oder der sozialen Umstände, unter denen sie leben müssen, ist ja auch nichts, was jemand einfach völlig aus freien Stücken macht. Psychische Erkrankungen, ganz verbreitet, also eine moderne Krankheit, Depressionen und Ähnliches, die aufgrund der Beanspruchung der Leute eben im Arbeitsleben, aber auch in ihrem privaten Umfeld, Familie, enge Wohnung und so weiter, ausgesetzt sind, hat sich enorm verbreitet. Moderne Berufskrankheiten, vieles mehr, chronische Krankheiten wie Migräne, Depressionen, habe ich schon gesagt, Diabetes, Bluthochdruck, das sind alles die neuen Volksseuchen, die eben aufgrund der modernen Konkurrenzbedingungen die Leute heimsuchen. Also nicht so, dass wo die körperliche Schwerarbeit im Alltag vieler Leute verschwunden ist, dass sie deswegen gesünder geworden sind, sondern es sind halt andere Krankheiten, Dauerstress und Konkurrenzdruck, die zu dem modernen Gesundheitsverschleiß dieser neuen Art führen. Und das macht die Betroffenen eben nach wie vor und weiterhin zu treuen Kunden bei Arzt und Apotheker. Und die Leute bekommen auf diese Weise am eigenen Leib zu spüren, was der Kapitalismus für sie heißt. Eben ein großer Brauch an ihrer Gesundheit.
Dieser Verschleiß der Gesundheit in unserem global konkurrenzfähigen Kapitalstandort und dafür passend hergerichteten Arbeitsplätzen, dieser Verschleiß ist das Wofür, also der Grund, weswegen der bürgerliche Staat sich die in Kapitel 1 gewürdigte Leistung der Einrichtung eines flächendeckenden Gesundheitswesens zum ernsthaften Anliegen macht. Das ist ganz speziell fatal für die mehrheitliche Sorte Insassen einer Marktwirtschaft, deren einziges Eigentum mit ihrer Körperlichkeit und deren Zustand zusammenfällt. Also für Leute, die nichts zu vermarkten haben als ihre Arbeitskraft, aus der wiederum geschäftstüchtige Unternehmer die höchstmögliche Leistung herausziehen wollen. Das ist vor allem dann besonders fatal, wenn die eigene Physis die einzige Einkommensquelle ist, über die die Leute verfügen. Zudem, Verschleiß lässt sich nicht heilen. Es lassen sich ja allenfalls einige schmerzhafte Auswirkungen des Verschleißes dämpfen mit Tabletten und sonstigen Hausmitteln. Verschleiß lässt sich nicht rückgängig machen, aber zumindest eine Zeit lang, im Idealfall für die Dauer des Arbeitslebens, aushaltbar machen. Genau dafür, dass die Leute den im Kapitalismus-System betriebenen Gesundheitsverschleiß aushalten, genau zu diesem Zweck macht sich der Staat die Gesundheit seiner Bürger zum Anliegen. Und wenn die Menschen bei uns, Barbara hat es ja ausgeführt, infolge der Fortschritte der Medizin im Durchschnitt ein paar Jahre älter werden als früher, dann beschert ihnen das höhere Alter keineswegs einen Zugewinn an Lebensqualität. Es ist nämlich genau das Gegenteil die Regel. Hochbetagt, aber verschlissen, ausgelutscht und gesundheitlich ruiniert, das verschafft Arztpraxen, Arzneimittelproduzenten und Pflegeheimen immer neue und zuverlässige Einnahmequellen. Die verantwortlichen Sozialpolitiker stellen diesen Sachverhalt von ihrer Warte aus freilich etwas anders dar. Sie sehen nämlich die Kosten des Gesundheitssektors explodieren, weil die versicherten Leute immer mehr Leistungen beanspruchen und damit die Krankenkassen in den Ruin treiben, heißt es. Diese Diagnose ist ein Zynismus, der sich gewaschen hat. Die Leidtragenden des Gesundheitsverschleißes, die kaputten Leute, die immer mehr ärztliche Hilfe brauchen, werden als Urheber vorgeführt, deren Ansprüche die Krankenkassen in den Ruin treiben.
Ja, unser heutiges Thema, das Gesundheitswesen in unserem Gemeinwesen. Und wir haben da ja schon eine Menge von Widersprüchen aufgedeckt oder den Finger reingelegt. Und kommen jetzt eigentlich zu dem letzten Punkt, der da heißt, ein permanentes Reformwesen begleitet das Gesundheitswesen und es steht immerzu unter dem Stichwort Kostendämpfung. Ich möchte vielleicht eine Bemerkung, bevor wir jetzt mit diesem letzten Thema machen, noch vorweg schicken. Also falls sich Leute, die uns zuhören, die Frage stellen, ja und, was sollen wir denn jetzt machen oder was schlagt ihr denn vor? Denen muss ich sagen, und das soll dann auch nochmal in dem letzten Teil erläutert und bewiesen werden, diese Widersprüche, von denen wir hier sprechen, die sind nicht heilbar. Also die Gesundheit, eine flächendeckende Gesundheit für die Bevölkerung zu organisieren und das Ganze einer marktwirtschaftlichen Rechnungsweise zu unterstellen, also allen Leuten, die für die Gesundheit sorgen, die dafür Dienste bringen, den Auftrag zu erteilen, erstens tut was für die Gesundheit und stoßt euch dabei wirtschaftlich gesund. Dieser Widerspruch führt notwendigerweise zu allen Schäbigkeiten, von denen wir schon die ganze Zeit geredet haben. Und die wird man auch nicht los, wenn man zum Beispiel sagt, naja, die könnten doch ein bisschen auf ihre Gewinne verzichten oder die Ärzte sollen ein bisschen anständiger sein. Das sind alles moralische Appelle, die den Grund für alle Sachen, die ja jeder, der hier mal krank wird, selber am eigenen Leibe miterlebt, also die werden auch durch moralische Appelle und kleine Änderungen am Gesundheitswesen sich nicht ändern. Also jetzt nochmal zu dem Thema, und das ist dann auch der Beweis für das, was ich gerade gesagt habe. Die Gesundheitsreform, eine Kosten- und Kostendämpfung als Dauerthema. Es ist ja schon ein Zynismus oder ein schlechter Witz, dass sich heutzutage die Krankenkassen selber zu eigentlich dem schwerkranken Patienten erklären. Die Politiker, die warnen vor weiteren unabsehbaren Kostenlawinen, Kostenexplosionen und sogar Kostenzunamis, das ist ja auch ein modernes Wort, was dafür in den Sprachgebrauch Eingang gefunden hat. Gemeint ist, das gesamte Gesundheitswesen drohe unfinanzierbar zu werden, wenn es mit Ausgaben so weiterginge wie bisher. Zur gleichen Zeit, also daneben, protestieren Ärzte, Apotheker und Krankenhäuser gegen sinkende Einnahmen, steigende Belastungen und drohende Existenzvernichtung des Mittelstands. Also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, man muss sich ja manchmal an den Kopf greifen und fragen, was ist da eigentlich los, was wird da gespielt? Mal so gesagt, was ist denn eigentlich die sogenannte Kostenexplosion? Ja, einerseits kann man sagen, ist ja was dran. Der Fortschritt der Medizin ist tatsächlich eine teure Angelegenheit. Aber was macht die Sache denn teuer? Ja gut, zum einen der sachliche Aufwand der modernen Medizin ist beträchtlich. Die naturwissenschaftliche Forschung, die diagnostischen Verfahren, die hochkomplizierten Apparate, das alles wird ja, die Forschung wird vorangetrieben, die Verfahren werden verfeinert, die Apparate werden verbessert. Los! Dieser Aufwand ist in unserer schönen Welt namens Marktwirtschaft ja immer schon den Kosten- und Gewinnkalkulationen konkurrierender Hersteller entsprechender Produkte und Verfahren untergeordnet. Also weil sich deren Geschäfte versilbern sollen, steigen ja die Kosten. Und zwar die Kosten für die, die die Produkte brauchen. Drittens, klar, der Fortschritt der Medizin ermöglicht den Ärzten eine immer detailliertere Diagnostik und Behandlung. Das bedeutet erhöhten Aufwand, wo früher vielleicht der Zuspruch, das wird schon wieder, verabreicht worden ist. Auch dadurch erhöhen sich die Kosten. Und zu guter Letzt, das war ein Beitrag, der vor meinem gelaufen ist, zu guter Letzt wird auch die Bevölkerung nicht gerade gesünder, dafür aber auch immer älter. Auch das kostet. So sieht es in der Tat aus. Aber ist das der Grund dafür, dass das Gesundheitswesen unfinanzierbar zu werden droht, wie die Alarmrufe der Politiker glauben machen wollen?
Ja,
ja, du hast es schon gesagt und ich hatte zuvor es abgedreht, eher nicht, also diese Alarmrufe der Politiker. Was die Kostensteigerung dieser Branche für die Sozialpolitik zu einem wirklichen Problem macht, ist die Entwicklung auf der Einnahmenseite. Der Fortschritt des kapitalistischen Erwerbslebens in unserer Gesellschaft hat dazu geführt, dass auf breiter Front Lohnkosten eingespart worden sind und weiterhin werden. Die Rationalität der Marktwirtschaft realisiert sich bekanntlich in Rationalisierung, wie der Sachverhalt ganz offiziell heißt, dass die Produktivkraft der Arbeit laufend gesteigert wird, aber nur wegen des Unternehmensgewinns, also um Lohnkosten zu sparen. Das heißt, Leute zu entlassen und die Verbliebenen umso intensiver zu verschleißen. Durch Lohnkostensenkungen und Arbeitslosigkeit ist die insgesamt in der Gesellschaft gezahlte Lohnsumme immer kleiner geworden. Aus der gesetzlichen Krankenkasse das Geld für den Gesundheitssektor abzuzwacken. Weniger Lohn, das hört man auch allenthalben in den Zeitungen, dass die Lohnmasse in der ganzen Bundesrepublik deutlich zurückgegangen ist. Also steht auch weniger Geld für den Gesundheitssektor zur Verfügung. Das alleine würde die zuständigen Politiker noch nicht in Verlegenheit bringen. Sie haben das Schrumpfen der Finanzbasis bisher immer noch mit einer Steigerung der prozentualen Abzüge beim Lohn kompensiert. Und ab 1.1. sind dies 15,5%. Nebenbei, für den Normalverdiener bedeutet das seit Jahren die Zumutung, zusätzlich zu seinem sinkenden Einkommen auch noch mit höheren Versicherungsbeiträgen belastet zu werden. Nach der bis jetzt gültigen Abrechnungsart mutet die Sozialpolitik damit aber auch den Unternehmen etwas zu. Höhere Ausgaben, nämlich für den paritätisch berechneten Kassenbeitrag der Arbeitgeberseite. Das nehmen die Arbeitgeber nicht hin, wenn die Politik ihre Erfolge beim Wegrationalisieren von Lohnkosten mit einer Steigerung des Kassenbeitrags konterkariert. Bei der Regierung treffen diese Klagen ihrer Lieblingsbürger auf offene Ohren. Wenn die Unternehmer ein Leiden anmelden, dergestalt, dass ihnen die Steigerung der anteiligen Kosten für die Gesundheit der Leute, die sie benutzen, unerträglich wird, dann kuriert der Staat dieses Leiden des Kapitals und den bisher geltenden Prinzipien der Sozialversicherung zurück. Wenn dem Kapital die Gesundheitsversorgung des Volkes zu teuer wird, dann ist dessen Entlastung oberstes Gebot bei der Gestaltung der Gesundheitsfürsorge. Also gilt ab jetzt für alles, was die Arbeitgeber zu den Lohnnebenkosten rechnen, das Gebot äußerster Sparsamkeit. Hier wird die im Kapitel 2, also wie der Staat die Geldbeschaffung organisiert, hier wird die Tour charakterisiert und diese Tour des Staates produktiv ist, ein Teil des Lohns unter der Rubrik Neben, in Anführungszeichen, also Nebenlohnkosten, Neben zum eigentlichen Eigentum der Arbeitgeber zu deklarieren. Das verlangen diese jetzt quasi zurück und der moderne Standortstaat gibt ihnen darin recht. Mit dem proklamierten Diktat der leeren Kassen wird von höchster Stelle aus klar gemacht, dass Gesundheit auf dem bisherigen Niveau für Otto Normalverdiener ein nicht länger vertretbarer Luxus ist. Erinnert euch zurück an die zitierte Anzeige des Ministeriums, Hüftgelenk 15.000 Euro, was dem ganz entgegen der Absicht der Autoren der Anzeige immerhin als Andeutung zu entnehmen war, Geld ist ein Vorbehalt gegen die Erbringung von Gesundheitsleistungen und was die Anzeige so voller Selbstlob dahingehend auflöst, dass so teures Zeug von der Kasse bezahlt wird. Das beweist sich bei den zeitgenössischen Gesundheitsreformen überhaupt als die Triebfeder, nämlich die Geldrechnung des Standorts Deutschland in ihrer allerobersten Etage. Lohn muss für den Konkurrenzerfolg des Kapitals drangegeben werden, wird vom politischen Standortvorsteher der Regierung höchst offiziell zum gültigen Maßstab für Deutschlands Erfolg erhoben. Und wegen diesem ganz und gar nicht aus Gesundheit folgenden Standpunkt muss an die Aufwendungen für die lohnabhängigen Kranken gespart werden. Eine äußerst sachdienliche Mitteilung des marktwirtschaftlichen Systems, ausgedrückt an der Gesundheitsfront. Die Gesundheit des Kapitalstandorts ist allemal wichtiger als der Aufwand für die Volksgesundheit. So macht sich der bürgerliche Staat in seiner Gesundheitsabteilung geltend.
Ja gut, um an dieser Kostenfront gleich noch weiter zu argumentieren. Also einmal das, was du gesagt hast, Bernd, eben das etwas ironisch gesagt, das Leiden des Kapitals. Das Leiden des Kapitals an erhöhten Kosten, die es abdrücken muss für seinen Krankenkassenbeitrag. Dieses Leiden des Staats, des Kapitals wird vom Staat natürlich sofort ernst genommen und auch kuriert. Das war diese Ausdrucksweise, also Gesundheit des Kapitalstandorts, Gesundheit natürlich in Anführungszeichen, also das Prosperieren des Kapitalstandorts, dem wird allemal der Aufwand für die Volksgesundheit ja in gewisser Weise jetzt wirklich unterworfen, ne, indem die Kosten, die die Unternehmer anteilig jetzt formal anteilig als Krankenkosten, Krankenversicherungskosten abzudrücken haben, dass sie davon, von diesen Kosten entlastet werden sollen. Jetzt hat diese Geschichte aber eine andere Seite. Also die praktische Durchsetzung dieser Richtlinie, dass das Kapital von den Kosten für das Gesundheitswesen, von diesen anteiligen Kosten entlastet werden muss, stößt tatsächlich auf eine Schwierigkeit. Denn radikale Einsparungen im Gesundheitsbereich wären zwar vom Standpunkt der Kassen aus sehr wünschenswert, würden aber zugleich die Einkünfte dieser Geschäftszweige, also aller Geschäftszweige in dieser Gesundheitsbranche, vermindern. Und das ist jetzt was, was nicht passieren darf. Es würden damit tatsächlich wichtige wirtschaftliche Interessen geschädigt. So sieht es der Staat. Das ist im Gesundheitssektor wirklich eine gewisse Ausnahme und auch ganz anders als bei der erfolgreich durchgesetzten Verarmung zum Beispiel von Arbeitslosen und Rentnern. Denn im Gesundheitsbereich wird mit jeder Minderung der dort verfügbaren Finanzmasse nicht nur das wirtschaftliche Wohlergehen eines unseres geschätzten ärztlichen Mittelstandes gefährdet, sondern werden damit auch gefährdet die Grundlagen des ganz großen Geschäfts, des Geschäfts mit Medikamenten, mit medizinischen Geräten und mit dem Betrieb großer Krankenhäuser. Also wenn jetzt im Gesundheitswesen tatsächlich durch die Einsparungen diese wirtschaftlich für den Standort Deutschland wirtschaftlich wichtigen Sphären gar nicht mehr die Einkünfte erzielen würden, die sie ja erzielen sollen, dann wäre da tatsächlich ein Bestandteil der nationalen Wirtschaft benachteiligt oder beeinträchtigt. Und der Staat will nicht, dass diese nationalen Schlüsselindustrien bzw. Wachstumsbranchen, die direkt von der staatlich organisierten Zahlungsfähigkeit, also diesen Krankenkassenbeiträgen abhängig sind, beeinträchtigt. Also diese Wachstumsbranchen und Schlüsselindustrie dürfen, um es nochmal so zuzuspitzen, auf keinen Fall verarmen, bloß weil das kranke Volk ärmer geworden ist. Also kann einfach nur weniger Geld in das System fließen zu lassen, in diesem Fall, also einfach nur sparen heißt es, kann in diesem Fall nicht die Lösung sein. Und da, das ist jetzt dann die ganzen Überlegungen zur Gesundheitsreform der modernsten, der neuesten Ausgabe. Da werden die Sozialpolitiker mit der Suche nach besseren Lösungen, geben sich sehr viel Mühe und werden immer radikaler in ihrem Reformeifer. Also nochmal das Problem, es soll so gespart werden, dass die Renditen und Einkünfte, also vor allem die Renditen der Wachstumsbranchen, Volksgesundheit, eben Pharmahersteller und so weiter, dass die nicht beeinträchtigt werden. Gut, wie lautet das neue Prinzip? Das Prinzip lautet jetzt für als Leitlinie für alle Reformmaßnahmen im Gesundheitssektor, die Gesundheitskosten müssen vom Preis der Arbeit abgekoppelt werden. Also das sagen jetzt nicht nur wir, sondern das wird auch offiziell so gesagt, ist halt der Hammer, dass die Versicherten die gestiegenen Kosten tatsächlich von ihrem Nettolohn zahlen sollen, also aus ihrem privaten Geldbeutel aufbringen sollen. Das ist die neue Leitlinie. Also, und das kennt auch jeder, weiß, wie das aussieht, weil jeder, der versichert ist, hat darunter zu leiden. Die Versicherten müssen für immer mehr ärztliche Leistungen Zuzahlungen leisten. Dazu werden sie gezwungen. Das ist Abkopplung der Gesundheitskosten vom Preis der Arbeit. Preis der Arbeit ist das, was das Kapital an gesamter Lohnsumme zahlt. Die Gesundheitskosten, die aufgebracht werden sollen, müssen vom Nettolohn bezahlt werden. Das ist die Abkopplung vom Preis der Arbeit. Also Zuzahlungen war das Stichwort. Ich erwähne jetzt einfach nur das, was die wichtigsten bekannten Sachen sind, die es schon gibt. Allein schon den Arztbesuch weiß jeder, ist in jedes Vierteljahr eine Praxisgebühr fällig. Dann Zuzahlungen zu Rezepten, Rezeptgebühr, Zuzahlungen für immer mehr Medikamente und zwar auch immer höhere Zuzahlungen, für Brillen, Zuzahlungen sowieso für sämtliche Formen des Zahnersatzes, der Zahnbehandlung, der Gebisse und so weiter. Zuzahlungen sind fällig für Fahrten zum Arzt. Zuzahlungen für Krankenhaustage mit dem schönen Argument, dass wenn man im Krankenhaus ist, dass man ja dann daheim das Essen spart und insofern da ruhig was dazu selber zahlen kann und ähnliche Zynismen mehr. Also diese ganzen Zuzahlungen sind tatsächlich dann die Gesundheitskosten, mit denen die Patienten, ich sag's jetzt mal so rum, die Leistungen bezahlen sollen aus ihrem Nettoeinkommen und für die ungeschmälerte Versilberung der Waren und Dienstleistungen der privatwirtschaftlichen ärztlichen Anbieter und pharmazeutischen Anbieter zuständig sind. Also das ist die Absicht dabei, dass den Ärzten, Apothekern, den Pharmafirmen und diesen Hilfsmittelherstellern, Geräteherstellern durch die Sparmaßnahmen in der Tat kein finanzieller Nachteil entstehen soll. Und wie das Kunststück zustande kommen soll, das ist dann eben das, dass die Leute das aus ihrem privaten Geldbeutel bezahlen müssen. Also alles, was die Kassen nicht mehr zahlen und noch viel mehr, weiß man mittlerweile auch, dass die Ärzte den Kunden das als sogenannte IGL-Leistungen, individuelle Gesundheitsleistungen heißt es, individuell zu bezahlende Gesundheitsleistungen sind es, das wird denen jetzt zunehmend angeboten.
Mittlerweile haben sich die Sozialpolitiker auch die bisher etablierten Strukturen der Beitragsfinanzierung vorgeknüpft. So sollen mit der Einrichtung des jetzt schon beschlossenen Gesundheitsfonds die Unternehmen gegen steigende Lohnnebenkosten abgeschirmt werden. Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung wird in seiner jetzigen Höhe eingefroren. Nur noch der Arbeitnehmeranteil soll bei Bedarf steigen dürfen. Eine erste deutliche Verschiebung ist mit der Verabschiedung des Gesundheitsfonds schon geschafft. Ein knapper Prozentpunkt, 0,9% mehr Belastung geht ab 2009 schon mal allein zu Lasten der Arbeitnehmer. Kein Wunder ist es deshalb auch, dass die Sozialpolitiker bei den Lohn- und Gehaltsempfängern noch ganz neue Einkommensarten entdecken, die für die Kosten des Gesundheitswesens haftbar zu machen wären. Da ist in der Debatte die Zinsen auf Ersparte, Mieteinnahmen oder Abfindungen zu den Einkünften hinzuzuzählen, auf die ein Kassenbeitrag erhoben werden kann. Die Beitragsbemessungsgrenze für die Zwangsmitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse wird angehoben, so dass auch Besserverdienende, die sich bisher privat versichern konnten, an den Kosten der Gesetzlichen beteiligt werden. Und die Gesamtheit aller Steuerzahler wird zur Mitfinanzierung der Gesundheitskosten für Kinder, also für den nationalen Nachwuchs, herangezogen. So ist von der Finanzierungsmethode her sichergestellt, dass die von den Unternehmen zu zahlenden Lohnnebenkosten nicht weiter belastet werden.
Ja, Christel, das ist nur die eine Seite der Gesundheitsreform. Die zweite große Aufgabe sieht die Sozialpolitik in einer Neugestaltung der Ausgabenseite. In der Ökonomisierung der Verwendung der eingesammelten Gelder. Laut staatlicher Diagnose ist das Gesundheitssystem so unproduktiv und verschwenderisch, weil ihm der heilsame Zwang der Konkurrenz fehlt, dem die Marktwirtschaft nach Meinung aller Experten doch ihre ganze wundersame Effizienz verdankt. Also wird der Kampf gegen die verantwortliche Verschwendung im Gesundheitssektor eröffnet, gegen ein unverantwortlich kostentreibendes Verhalten der Patienten, genauso wie gegen Verschwendung und Ineffizienz in den Geschäftspraktiken der Ärzte, der Apotheker und der Krankenhäuser. Zu diesem Zweck ist als erstes beschlossen, den Wettbewerb der Versicherer untereinander zu stärken. Sie sollen um Marktanteile, sprich um beitragszahlende Kunden, stärker als bisher konkurrieren müssen. Für einen Wettbewerb der Krankenkassen untereinander wurde beschlossen, dass ab 01.01.2009 die Beiträge zu vereinheitlichen sind. Alle Versicherten haben die gleiche Pauschale von 15,5% des Bruttoverdienstes zu zahlen. Damit sollen die Kassen auskommen. Dass dabei manche Kassen, die besonders viele Arme und Kranke versichern, einen Konkurrenznachteil anmelden, leuchtet den zuständigen Sozialpolitikern natürlich ein. Also müssen verbleibende Wettbewerbsverzerrungen, die durch unterschiedlich belastete Versicherungsgruppen zustande kommen, im Gesundheitsfonds wieder ausgebügelt werden. Risikostrukturausgleich heißt das Ding. Auf dieser Grundlage darf und soll dann endlich eine faire Konkurrenz um wirkliche Effizienz beim Geldausgeben losgehen. Welche Kasse es nicht schafft, mit den zugewiesenen Beiträgen auszukommen, darf bzw. muss von den Mitgliedern Zusatzforderungen erheben. In diesem Fall ist das Mitglied zum Kassenwechsel berechtigt. Mit Beitragsnachlässen und besseren Leistungsangeboten können sich umgekehrt die effektiv wirtschaftenden Kassen, die nach den Maßstäben der neuesten Generation von Gesundheitspolitikern effektiv wirtschaftende Kassen, wohlgemerkt, für neue Mitglieder attraktiv machen.
Ja gut, Ben, das ist aber jetzt auch nur die eine Seite dieses neuen Gesundheitsfonds, dass die Kassen so eine, also miteinander konkurrieren sollen darum, dass sie effektiv wirtschaften und entsprechend ihren Versicherten mit entweder Leistungskürzungen oder Beitragsnachlässen irgendwie attraktive Angebote machen. Richtig zum Tragen kommt dieser angeblich segensreiche Sachzwang zur Effizienz natürlich nur, wenn die Kassen diesen Sachzwang auch an ihre Mitglieder, die Versicherten, und an ihre Geschäftspartner, die abrechnungsbefugten Ärzte, Apotheker und Krankenhäuser, weiterzugeben verstehen. Ne? Und dafür werden jetzt die entsprechenden Versicherten bzw. die abrechnungsbefugten Ärzte und so weiter ins Visier genommen. Als erstes wird der Patient mal genauer betrachtet. Und zwar unter dem Aspekt, es ist Geldsparen angesagt. Und was sagt die Kasse dazu mit ihrem berechnenden Blick? Dem Versicherten wird eine Schuldfrage aufgemacht. Der Patient steht bekanntlich bei den Krankenkassen nicht erst seit heute in dem Verdacht, überflüssige Kosten zu verursachen, anstatt dass er mit Selbstdisziplin und natürlich möglichst gesunder Lebensführung den Etat der Kassen schont. Und das sind dann schon Überlegungen, die einem doch schon etwas gruselig vorkommen, denn die Kassen denken mittlerweile laut darüber nach, ob zum Beispiel die Behandlung sogenannter selbstverschuldeter Gebrechen nicht von den Delinquenten selber zu bezahlen sein Und man mag sich gar nicht vorstellen, was den Kassen dann wohl alles als selbstverschuldetes Gebrechen einfallen wird. Also da sind ja schon einige Sportarten und Ähnliches und andere Genüsse unter Verdacht geraten, die dann eventuell nicht mehr von der Kasse bezahlt werden sollen. Wie sie sagt, natürlich von der Solidargemeinschaft der Versicherten. Dazu passt auch, dass die Kassen mit der Drohung, ansonsten Leistungen zu kürzen, eine Mitwirkungspflicht der Patienten beim Gesundwerden anmahnen. Auch schon noch eine ziemliche Unverschämtheit von denen, weil damit ja so getan wird, als ob diese Patienten mit Absicht krank bleiben wollten, wenn sie nicht von ihrer Krankenkasse an die Mitwirkungspflicht zum Gesundwerden erinnert würden. Weiter in der Debatte der Gesundheitsreform, das Recht auf freie Arztwahl steht auch im Verdacht, überflüssige Kosten zu verursachen. Und schon sind neue Kostensparmodelle im Angebot, wie zum Beispiel das Hausarztmodell, das eben diese verschwenderische Praxis der freien Arztwahl einschränken soll. Und dann gibt es auch in diesem Zusammenhang, wird angepriesen und gibt es in der Debatte die elektronische Patientenkarte. Diese Karte mit der eingespeicherten kompletten Krankheitsbiografie des Versicherten, die neben dem medizinisch zweckmäßigen auch die Kosteneffizienz steigern soll. Der Idee nach soll diese elektronische Patientenkarte den Inhaber vor falscher Behandlung, Fehldiagnosen und so weiter schützen. Die Kassen haben deswegen ein Interesse daran, weil sie dadurch eben Folgekosten ärztlicher Missgriffe oder auch Unkosten von Vielfachbehandlungen und Mehrfachuntersuchungen in den Blick bekommen und dann natürlich sich vor diesen Kosten schützen können, wobei diese Sparkommissare der Krankenkasse in Bezug auf Mehrfachuntersuchungen schon sowieso in ihrer Fantasie gewaltige Dunkelziffern haben, so als ob die Patienten den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun hätten, als von einem Arzt zum anderen zu rennen und dadurch eben diese unproduktiven und vermeidbaren Kosten zustande bringen.
Ja, soweit die neueren Ideen, wie man am Patienten sparen kann. Das andere und schwierigere Problem für die Kostendämpfungsfanatiker sind die Ärzte mit ihrer Therapiefreiheit. Den Ärzten wird schon seit langem unterstellt, dass sie unter dem Deckmantel der medizinischen Kompetenz und Verantwortung viel zu viel abrechnen. Deswegen ist die Politik ja schon seit einigen Jahren dabei, verschiedene Bremsmanöver durchzuführen, mit denen finanzielle Obergrenzen gezogen werden. So wurde der Gesamthonorartopf für alle Kassenärzte gedeckelt. Das hat schon mal ganz unbeabsichtigt für den Einzug des Wettbewerbsprinzips in die heile Welt des ärztlichen Abrechnungswesens gesorgt. Denn damit ist innerhalb der Ärzteschaft bzw. innerhalb der verschiedenen Fachgruppen ihrer Standesvertreter ein heftiger Verteilungskampf losgegangen, nämlich um ihren Anteil am Gesamttopf. Und das mit der Folge, dass für die Ärzte das Abrechnungswesen immer komplizierter und aufwendiger geworden ist. Darüber beklagen die sich ja auch ständig. Zwecks Begrenzung des Anstiegs der Arzneimittelkosten muss die Ärzteschaft sich an ebenfalls gedeckelte Arzneimittelbudgets halten, die das Verschreiben begrenzen und bei deren Überschreitung Regressforderungen seitens der Kasse drohen. Das alles zusammen hat dann schon die Rentierlichkeit mancher kleinen Arztpraxis verringert. Aber selbstverständlich berücksichtigt die Gesetzgebung bei all diesen Maßnahmen zur Kostendeckelung das Soziale an diesem speziellen Markt. Für Arztpraxen mit überdurchschnittlich viel chronisch kranken AIDS- oder Krebspatienten gelten Sonderregelungen. Für Krankenhäuser sind Fallpauschalen anstelle der bisher individuell pro Patient berechneten Kosten eingeführt. Mit der beabsichtigten Folge, dass die Aufenthaltsdauer der Patienten im Krankenhaus drastisch gesenkt wurde und ein schnellerer Durchlauf der Kranken erreicht ist. Die Patienten, die ein Ausheilen von Herzinfarkt oder Operation im Krankenhaus ein für alle Mal vergessen können, werden eben einfach frühzeitig vor die Tür gesetzt. Oder wie man es schönfärberisch ausdrückt, mobilisiert. Das soll denen ja auch bekanntlich gut tun. Dieser Kostendeckel ist für die Wirtschaftlichkeit vieler Krankenhäuser eine echte Herausforderung. Hier sind nicht ärztliche Manager und Betriebswirtschaftler gefragt, die das Rationalisieren am besten in der freien Wirtschaft gelernt haben. Das hat zu verlängerten Arbeitszeiten und manchmal extremem Stress bei den Krankenhausärzten geführt. Mehr noch zu teilweise skandalösen, aber trotzdem verlangten Arbeitsbelastungen für das ausgedünnte Pflegepersonal.
Ja, das waren dann auch die Gründe, warum die in der Öffentlichkeit demonstriert haben. Da kommen wir dann am Schluss noch mal kurz drauf zu sprechen. Das hat ja für ein gewisses Aufsehen gesorgt hier in der Öffentlichkeit. Jetzt ist dieser Gesundheitsfonds noch gar nicht sozusagen in Kraft. Der tritt ja erst am 1.1. des nächsten Jahres in Kraft. Aber die Sozialpolitiker halten damit, mit der Einrichtung des Gesundheitsfonds und den gerade besprochenen Reformen, sprich Kostendämpfungsmaßnahmen, die Sache, also die Reform des Gesundheitswesens, für absolut noch nicht beendet. Die schon heute wird in die Zukunft geschaut, der Behandlungsbedarf für die Zukunft formuliert. Und dazu noch ein paar Stichworte, die auch in der Debatte um die Zukunft des Gesundheitswesens von offizieller Seite gefallen sind. Also die Zukunft des Gesundheitswesens über die Reform des Gesundheitsfonds hinaus werden gesehen tatsächlich in einer noch weitergehend kommerzialisierten und marktwirtschaftlich durchorganisierten, durchrationalisierten Gesundheitsbranche. Zum Beispiel vorgeführt jetzt schon, wie die gesetzlichen Kassen mit ganz echt kapitalistisch wirtschaftenden Pharmaunternehmen Rabattverträge ausgehandelt haben, übrigens dann zum beiderseitigen Vorteil. Oder bezüglich Apotheken, ist ja auch in der Zeitung immer wieder zu lesen gewesen, Apotheker sollen ihre bisherige Monopolstellung beim Medikamentenverkauf verlieren, also werden da die bislang dort erzielten Gewinnspannen auch sozusagen ja attackiert. Und die Apotheken sollen dann sich in der Konkurrenz mit Ketten, also Handelsketten, mit Discountern und eventuell sogar mit Medikamentenvertreibern im Internet bewähren. Weiterhin, Stichwort von politisch gewollten und in Angriff genommenen Zukunftsprojekten, die Ablösung der herkömmlichen Einzelpraxis durch kosteneffizient arbeitende Gesundheitscenter, die ärztliche Versorgung ein bisschen großräumiger abdecken als zum Beispiel der leicht erreichbare Hausarzt um die Ecke. Solche Gesundheitscenter, das ist dann die Vorstellung dabei, können von Betriebswirtschaftlern geführt ihre Kosten rationalisieren und auch direkt ohne zum Beispiel unter Zwischenschaltung der ärztlichen Standesvertretung Direktverträge mit den Krankenkassen schließen, zwecks kostengünstiger Standardbehandlungen bestimmter Volkskrankheiten, zum Beispiel Diabetes-Center und so ähnliches. Also zusammengefasst, in diese Zukunftsvorstellungen sehen so aus, dass Kliniken, Gesundheitszentren und Handelsketten da in dem Gesundheitssektor tätig sind, die mit angestellten Ärzten, mit angestellten Pharmazeuten sowie einem effektiv ausgebeuteten Pflege- und Hilfspersonal nach allen Regeln kapitalistischer Unternehmerkunst dann Geld verdienen sollen. Und da ist die Überlegung des staatlichen Reformprojekts die, dass diese Einrichtungen dann schon aus wirtschaftlichem Eigeninteresse alles wegrationalisieren, was die Kassenwarte der Krankenkassen den bisherigen medizinischen Kleinunternehmen immer an Ineffizienz unterstellen. So, mit diesen Perspektiven ist es tatsächlich so, dass die Sozialpolitiker etwas revidieren. Zunächst mal revidieren sie die bisher überkommenen Geschäftsbedingungen des ärztlichen Mittelstandes tatsächlich. Also das, was ich schon kurz angesprochen habe, das ist darüber, dass dann eben bestimmte kleine Hausarztpraxen und ähnliche sich nicht mehr rentieren. Darüber kommt es dann und vor allem auch das Klinikpersonal immer mehr diesen Kostendruck zu spüren bekommt. Darüber ist es dann zu lautstarken Protesten, öffentlichen Demonstrationen der Ärzte und Pfleger in mehreren Städten und schon verschiedentlich gekommen. Jetzt aber die Leute, also die Patienten bzw. die Versicherten, die Leute, die in diesem ganzen System mit ihrem bescheidenen Einkommen als Beitragszahler und mit ihren gesundheitlichen Problemen als lediglich Abrechnungsziffern vorkommen, da muss man sagen, die haben von diesem öffentlichen Protest, also von diesem Getöber der ehemaligen sogenannten Halbgötter in Weiß, die halt eine Dezimierung ihrer Einnahmequelle beklagen, darf von diesem öffentlichen Protest und von diesen Demonstrationen haben die Versicherten nichts zu erwarten. Was für sie herauskommt ist, und das wird jetzt der Micke zum Schluss nochmal zusammenfassen und auf den Begriff bringen, was für die Leute herauskommt, ist nichts anderes als die konsequente Fortsetzung einer nicht wirklich neuen Behandlung. Micke, machst du das?
Ja, freilich. Also es ist schon irgendwie eigenartig, wenn man sich das nochmal alles vor Augen führt. Wir haben begonnen damit, dass wir gesagt haben, naja, in unserem Laden, in dem es uns hier hinein verschlagen hat, das Gesundheitswesen ist eine flächendeckende Einrichtung und jeder soll ordentlich behandelt werden. Jeder soll die gesundheitlichen Voraussetzungen verabreicht bekommen, die er braucht, um sich in diesem Laden zurechtzufinden. Und am Schluss, jetzt am Ende kommt raus, eine Gesundheitsreform, die quasi die Konkurrenz auf allen Ebenen als die Art und Weise, die Gesundheit zu organisieren, als die beste vorstellt. Die Kassen sollen um die Patienten konkurrieren mit unterschiedlichen Angeboten. Die Ärzte sollen konkurrieren und effektive Leistungszentren werden. Naja, irgendwie hat man den Eindruck, am Schluss sitzt der Patient da und kann sich seine eigene Gesundheitsvorstellung zusammenbasteln und sagt, naja, dann gehe ich zu der Kasse. Er wird sogar gezwungen, das zu tun. In vielen Hinsichten ist ja schon entwickelt worden, gezeigt worden, ja, weil die Krankenkassenbeiträge, die zwangseingezogen werden, nicht reichen, der Staat andererseits das Kapital, also die Unternehmer, nicht weiter belasten will mit Krankenkassenbeiträgen, sind viele Sachen zu individuellen Zuzahlungsangelegenheit der Leute geworden. Und dann überlegt sich natürlich schon mancher, will er denn dieses Medikament auch noch nehmen oder dieses, weil es inzwischen sowieso bezahlt werden muss. Unterm Strich, was kommt eigentlich raus bei der ganzen Angelegenheit? Die Gesundheit, die doch jeder braucht und die so wichtig ist, ist ein teilbares Gut. Der eine Teil besteht in den staatlich definierten Elementen einer medizinischen Grundversorgung. Worin der grenzwertige Grundbedarf in puncto Erhalt der Volksgesundheit dann letztendlich besteht, wird im praktischen Versuch am Volkskörper dann schon ausgetestet werden. Ansonsten ist Gesundheit durch die Finanzmasse definiert, die aus der nationalen Lohnsumme als gesetzlicher Kassenbeitrag abzuzwacken ist. Der andere Teil der Gesundheit wird zum Konsumartikel erklärt, zu einer ganz gewöhnlichen Ware, von der man, wenn man sie braucht, erst einmal durch den Preis ausgeschlossen ist und je nach Geldmangel auch ausgeschlossen bleibt. Und dieser Teil zeigt eindeutig wachsende Tendenz. Schon jetzt umfasst er so ziemlich alle Mittel zur Kompensation von Alltagsstress und Verschleiß. Für immer mehr Leute und gerade für die, die es am nötigsten hätten, wird er sogar zum unerschwinglichen Luxus. So revidiert also der moderne Sozialstaat mit seiner Modernisierung des Gesundheitswesens tatsächlich etwas. Er nimmt ein gutes Stück weit zurück, was ihm im Gesundheitssektor an sozialer Gleichmacherei unterlaufen ist. Er sorgt dafür, dass man am Gesundheitszustand seiner Bürger wieder leichter erkennt, wo sie in der Einkommenshierarchie der Gesellschaft angesiedelt sind. Das hohe Gut der Volksgesundheit, das stellt sich jetzt heraus, war ja auch nie als Wohltat für die Menschheit gedacht, sondern immer und seit jeher schon als Dienstleistung für die Wirtschaft und für die Nation. Also ist dieses Gut genau diesem Zweck untergeordnet und wird demgemäß konjunkturgerecht behandelt. Da kann man nur viel Gesundheit wünschen und dass man nicht zum Objekt dieses Gesundheitswesens wünscht. Tschüss.